Guten Morgen. Ein Beweis der Existenz Gottes. Ich glaube, mit dem Thema habe ich Erwartungen geschürt, deren ich mich am Anfang gar nicht so bewusst war. Und dennoch ist es eine Frage der Menschheit der letzten Jahrhunderte. Gibt es Gott? Und wenn ja, beweise mir die Existenz Gottes. Es gibt keinen Gott. Zeige mir, wo er ist. Wenn es einen Gott gäbe, würde es doch kein Leid mehr auf dieser Welt geben. Es ist doch sowieso alles Zufall. Der Mensch stammt vom Affen ab. Das ist doch bewiesen. Nach dem Tod ist alles vorbei. Solche oder ähnliche Sätze haben wir bestimmt schon häufiger gehört oder auch gelesen. Und dann hilft es auch nicht, auf die wunderbare Schöpfung hinzuweisen. Vor ein paar Wochen hatte ich auf einer Geburtstagsfeier so eine Diskussion. Und dann, ja, versucht man Argumente zu finden, auf die Intelligenz hinter dem Universum, hinter der Tier- und Pflanzenwelt hinzuweisen. Wie ist das mit dem Empfinden für Recht und Unrecht, Mord, Lüge, Diebstahl und Unmoral? Das wird doch von fast jedem abgelehnt. Woher kommt dieser Sinn für Recht und Unrecht, wenn nicht von einem heiligen Gott? Aber eine intelligente Schöpfung und ein Gott werden dahinter nicht gesehen. Leider verpuffen alle guten Argumente, die wir als Christen haben, bei den Menschen. Entweder werden abstrakte wissenschaftliche Thesen und Vermutungen herangeführt, um die Entstehung der Welt zu erklären, oder aber man wird einfach als Spinner in eine Ecke gestellt, der sich das alles nur einbildet. Kennt ihr das auch? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Eine ähnliche Diskussion erleben wir auch in der Apostelgeschichte. Durch das Wirken der Apostel geschahen viele Wunder und die Gemeinden zur damaligen Zeit wuchs rasant und erregte Aufsehen. Sie wurde von der Bevölkerung wegen ihrer Art geschätzt. Das gefiel der damaligen geistlichen Macht überhaupt nicht. Deshalb wurden die Apostel ins Gefängnis gebracht, aber ein Engel des Herrn öffnete die Türen und führte sie hinaus. Und was machen die Apostel als erstes? Sie rennen davon? Nein, sie gehen wieder in den Tempel und beten. Wäre es nicht besser gewesen, davon zu laufen? Es kommt, wie es kommen muss, sie stehen vor dem Hohen Rat. Eine wirklich atemberaubende Geschichte, die hier in der Apostelgeschichte erzählt wird. Und das würde ich euch empfehlen, diese mal wirklich heute Nachmittag nachzulesen. Die ist wirklich sehr spannend. Nun, der Hohe Rat hat aber nun keine Geduld mehr mit diesen Spinnern, die Jesus nachfolgen. Was passiert nun? Der Hohe Rat beratschlagt sich und einer, Gamaliel, hat einen wirklich guten Rat für die Runde. Lasst uns mal gemeinsam diesen Abschnitt lesen aus Apostelgeschichte 5, Vers 34 bis 40. Da stand ein Pharisäer im Rat auf und verlangte, die Angeklagten vorübergehend hinauszubringen. Er hieß Gamaliel und er war im ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer. Männer von Israel, sagte er dann, seht euch bei diesen Menschen vor, überlegt genau, was ihr mit ihnen tun wollt. Es ist schon einige Zeit her, als Theudas auftrat und behauptete, etwas Besonderes zu sein. Ungefähr 400 Männer hatten sich ihm angeschlossen, doch er wurde getötet und alle seine Anhänger zerstreuten sich und die Sache war zu Ende. Später, zur Zeit der Volkszählung, zettelte Judas, der Galiläer, einen Aufstand an und scharte eine Menge Leute um sich. Auch der kam um und alle, seine Anhänger wurden auseinandergetrieben. Im vorliegenden Fall rate ich deshalb, lasst diese Leute in Ruhe, lasst sie gehen, denn wenn das, was sie wollen und das, was sie tun, von Menschen kommt, wird es scheitern. Wenn es aber von Gott kommt, werdet ihr es nicht zerstören können. Vielleicht steht ihr dann als solche da, die gegen Gott kämpften. Das überzeugte sie. Der Rat des Gamaliel ist echt schlau. Er führt hier zwei Namen an, Theudas und Judas den Galiläer, die beide versucht haben, entweder einen Aufstand anzuzetteln oder eine besondere Lehre weiterzugeben. Beide Personen sind aber nach einiger Zeit in Vergessenheit geraten. Im Nachhinein hat es sich hier gar nicht gelohnt, sich aufzuregen. Und genau das Gleiche erwartet Gamaliel auch von dem jetzigen Aufruhr. Außer es wäre wirklich von Gott. Da würde es keinen Sinn machen, dagegen anzugehen. Aber das hieße, seinen eigenen Glauben, seine eigene Überzeugung in Frage zu stellen. Die Frage, damals wie heute, lautet: Gibt es Gott? In unserer Geschichte ist sie noch etwas anders verpackt, läuft aber auf dasselbe hinaus. Man will die Botschaft von Jesus nicht hören und hinterfragt damals wie heute die Existenz des Gottes, der seinen Sohn Jesus auf die Welt gesandt hat, um die Menschheit zu retten. Können wir die Existenz Gottes beweisen? Ich möchte euch heute einen Beweis der Existenz Gottes nennen. Es ist die Gemeinde Jesu. Es sind die Nachfolger Jesu, die sich bis heute zu ihrem Erlöser Jesus Christus bekennen. Lasst mich versuchen, das zu erklären. Der Beginn der Gemeinde beginnt mit einem Auftrag, den Jesus in Matthäus weitergibt. Vielleicht können wir den Text jetzt einblenden. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin und machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Weltzeit. Jesus gibt seinen Jüngern zu Beginn einen Auftrag in drei Teilen. Machet zu Jüngern ist der erste Auftrag. Geht in die Welt und erzählt, was ihr erlebt und gesehen habt. Erzählt und sagt weiter von der Zeit, wo ihr mit mir zusammen wart. Der zweite Auftrag: Taufet. Sondert sie ab, die daran glauben, indem ihr sie tauft. Macht es öffentlich, das Zeugnis der Bekehrung. Und der dritte Auftrag: Lehret sie halten. Bleibt permanent in der Gemeinschaft untereinander und lehrt die Botschaft, die ich euch erzählt habe. Und viertens gibt es noch eine dicke, fette Verheißung hintendran: Ich bleibe bei euch. Und genau das haben die Jünger dann auch getan. In der Apostelgeschichte lesen wir ausführlich, wie die Gemeinde an Pfingsten den Heiligen Geist bekommen hat und gewachsen ist. Was machten die Apostel, nachdem Jesus nicht mehr auf der Erde war? Sie gingen in alle Welt und verkündigten das Evangelium und die frohe Botschaft und tauften und lehrten sie, die Gemeinde, die Menschen, die Botschaft, das halten und das in ihrem Leben umsetzen. Dadurch entstanden weltweit Ansammlungen von Menschen, die der Botschaft von Jesus Christus glaubten. Sie öffneten ihr Herz und ließen Jesus in ihr Leben. Dadurch bekamen sie eine persönliche Beziehung zu dem Retter dieser Welt, zu Jesus Christus. und es entstand seine Gemeinde. In dieser Zeit wurde sehr viel geschrieben. Petrus, Paulus, Johannes, viele der Apostel haben Briefe geschrieben an die damaligen Gemeinden und diese Briefe gibt es noch heute. Mit diesen Briefen beschäftigen wir uns auch heute noch. Das Ganze ist schön zusammengefasst in einem handlichen Buch der Bibel. Die christliche Bibel ist das meistgedruckte, am häufigsten übersetzte und am weitesten verbreitete Buch der Welt. Allein 2014 wurden weltweit fast 34 Millionen vollständige Bibeln verbreitet. In jedem Land dieser Erde gibt es Menschen, die an Jesus Christus glauben und ihr Leben danach ausrichten. Und da, wo Menschen an Jesus glauben, entstehen Hauskreise und/oder Gemeinden. Das passiert bis heute. Allerdings gibt es ein weiteres Kennzeichen der Gemeinde und der Nachfolger Jesu. Es gibt noch eine Aussage von Jesus, die ich euch nicht verheimlichen möchte. Nämlich in Johannes 15, Vers 18 und 19 wird Jesus sehr deutlich. Wenn euch die Welt hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihrige lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. In Johannes 15 sagt Jesus der Gemeinde, den Christen, den Nachfolgern Jesus, Verfolgung voraus. Hat sich die Aussage bestätigt, dass die Nachfolger Jesu verfolgt werden? Die Verfolgung der Gemeinde ist ein Kennzeichen über das letzte Jahrtausend. Angefangen über die Juden, von den Römern, sowie im Mittelalter bis in die Neuzeit gibt es Christenverfolgung. Sowohl Open Doors als auch kirchliche Studien berichten über Christenverfolgung. Hier ein Ausschnitt dazu. Die Christenverfolgung ist schlimmer als jemals zuvor in der Geschichte. Die Verfolgung von Christen hat zwischen 2015 bis 2017 einen Höchststand erreicht. Mit zunehmenden Angriffen auf Gläubige durch den IS, Boko Haram und andere fundamentalistische Gruppen. Zunehmende Probleme gibt es in einer Reihe muslimisch geprägter sowie autoritärer Staaten, Eritrea und Nordkorea. Hinsichtlich der Anzahl der beteiligten Personen, der Schwere der begangenen Verbrechen und ihrer Auswirkung ist klar, dass die Verfolgung von Christen heute schlimmer ist als jemals zuvor in der Geschichte. Christen werden stärker verfolgt als jede andere Glaubensgruppe. Immer mehr Menschen erleben die schlimmsten Formen der Verfolgung. Zwar gibt es viele Glaubensgemeinschaften, die unter Extremisten und autoritären Regimen gelitten haben, Christen aber bei weitem die größte Gewalt und Feindseligkeit erfahren mussten. Derzeit herrscht die größte Christenverfolgung aller Zeit. Nach einer neuen Einschätzung leiden mehr als 200 Millionen Christen unter einem hohen Maß an Verfolgung, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Darunter sind so schöne Urlaubsländer wie die Malediven, wie Tunesien, Indien und auch die Türkei, um nur einige zu nennen. Zum einen sind wir hier aufgefordert, für unsere Glaubensgeschwister einzustehen und zu beten, die in aktiver Verfolgung sind. Und wir dürfen dankbar sein und die Zeit nutzen, in der wir noch in Ruhe gelassen werden. Das ist Gnade. Zum anderen können wir uns alle aber auf die Verheißung berufen. Du musst keine Angst haben. Bitte vergesst nicht die Verheißung und an die Jünger, an uns. Ich bleibe bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Woran erkenne ich nun eine Gemeinde Jesu Christi? Kennzeichen der Gemeinde sind zum einen, es wird gelehrt, es wird unterwiesen. In der Gemeinde wird getauft. Die Gemeinde hält das Abendmahl. Die Gemeinde betet ihren Herrn an und lobt und preist ihn. Und die Gemeinde missioniert. Das Evangelium wird weitergesagt, vor Ort oder auch weltweit. Und es gibt Gemeinschaft. Jeder, der mal in einer Gemeinde und vielleicht sogar in einem anderen Land war, erlebt diese Beziehung, diese Gemeinschaft, obwohl man sich vorher noch nie gesehen hat. Vielleicht kann man gar nicht die Sprache sprechen des anderen, aber man hat eine gemeinsame Basis und eine Beziehung zueinander. Und diese Dinge, diese Kennzeichen der Gemeinde werden so lange passieren, bis Jesus seine Gemeinde zu sich in den Himmel holt. Die Apostel waren gehorsam und haben den Befehl Jesu umgesetzt: Geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Jeden Tag bekehren sich heute Menschen zu Jesus. Jeden Tag auf der Welt gibt es Gemeinden, die Gott loben und preisen. Jeden Tag werden Menschen auf ihr Zeugnis getauft. Jeden Tag wird irgendwo auf der Welt Abendmahl gefeiert. Jeden Tag leben Christen in Gemeinschaft zueinander, wie wir heute hier. Und jeden Tag geht die frohe Botschaft der Rettung um die Welt. Ist das nicht ein klarer Beweis der Existenz Gottes, dass alle die Dinge, die wir in der Bibel lesen können, auch noch nach über 2000 Jahren passieren und stattfinden? Kommen wir zurück auf unsere Geschichte, in der Apostelgeschichte. Was können wir nun über 2000 Jahre später dem Hohen Rat, was können wir Gamaliel sagen? Ja, es kommt von Gott und es kann nicht zerstört werden. Weltweit glauben viele Menschen an Jesus Christus. Und es ist ein starkes Zeugnis für die Existenz Gottes. Und ihr habt euch gegen Gott gestellt. Gegen den Gott, der seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt gesandt hat, damit wir leben können. Wie geht es weiter mit der Gemeinde? Auch darüber lässt uns die Bibel nicht im Unklaren. Die Zeit der Gemeinde endet mit dem Wiederkommen von Jesus Christus. Jesus holt seine Gemeinde zu sich in den Himmel. Die Bibel gebraucht hier das Wort Entrückung. Auch das kann man detailliert nachlesen. Und in der Bibel wird ein Bild dazu gebraucht, was wir im Jahre 2017 oftmals nicht mehr verstehen. Der Bräutigam holt seine Braut nach Hause. Für uns im Jahre 2017 ein schwieriges Bild. Aber die Juden damals kannten dieses Bild sehr gut. Wenn die Wahl zur Zeit der Israeliten war es üblich, dass der Vater seinem Sohn eine Frau aussuchte. Wenn die Wahl getroffen wurde und die Verhandlungen mit den Eltern der Frau abgeschlossen waren, wenn alle Details geklärt waren, ging der Vater mit seinem Sohn nach Hause. Dort bereitete der Sohn die Wohnung für seine Braut und sich vor. Er tat dies mit viel Liebe und war dabei bestimmt sehr aufgeregt, da er den Zeitpunkt nicht wusste, wann er seine Frau holen konnte. Da musste er auf das Signal des Vaters warten. Das heißt, er wartete ständig, dass es nun losging. Und wir können davon ausgehen, dass es sich hier um Wochen oder vielleicht auch Monate handelte. Vielleicht musste erst noch die Ernte eingefahren werden, die Tiere von der Weide versorgt und geholt werden oder der Weinberg bearbeitet werden. Was macht die Braut, die zukünftige Ehefrau, so lange? Sie wartet natürlich auch und nutzt die Zeit, sich zu pflegen und hübsch zu machen und sich auf ihren neuen Lebensabschnitt vorzubereiten. Bestimmt gab es auch längere Gespräche mit ihrer Mutter. Und andere Männer waren natürlich tabu. Aber beide, der Sohn und die Braut wussten nicht, wann es losgeht. Ist das nicht eine spannende und aufregende Zeit für die beiden gewesen? Irgendwann kam dann der Vater und gab das Signal an seinen Sohn: Jetzt geht's los, du kannst deine Frau holen. Dies passierte allerdings damals sehr oft, spät am Abend oder in der Nacht, wenn die Arbeit erst getan war. Und genau dieses Bild wird gebraucht, wenn Jesus davon spricht, seine Braut, seine Gemeinde zu sich zu holen. Wir warten heute darauf, dass Jesus wieder auf die Erde kommt, um seine Gemeinde, die Braut, zu holen. Ich finde, Gemeinde Jesu ist ein eindeutiger Beweis, dass es Gott gibt. Lasst uns als Ortsgemeinde, als Menschen, die an Jesus glauben und eine Beziehung zu ihm haben, gemeinsam darauf warten, einmal für immer bei ihm im Himmel zu sein und ihn zu loben und preisen. Erwarten wir das Kommen Jesu? Sind wir bereit? Nutzen wir die Zeit bis dahin? Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du ein Zeuge der Existenz Gottes. Amen.